Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie ist Politologin, Moderatorin, Schriftstellerin und Super-Top-Checker-Bunny. Ulrike Sterblich ist dem Radio 1-Publikum der ersten Stunde bekannt aus der Show Royal und als ihr alter Ego Super-Top-Checker-Bunny, einem ziemlich schrägen Häschen, das einfache Dinge sagenhaft kompliziert erklären konnte. Daneben schrieb Ulrike Sterblich Kolumnen für die Titanic, Kurzhörspiele und sie ist inoffizielle Mitarbeiterin der Zentralen Intelligenzagentur. 2012 erschien ihr erfolgreiches Mauerstadt-Memoir »Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt«. Nun hat Sterblich ihren ersten Roman veröffentlicht, »The German Girl«. Der katapultiert die Leser ins quirlige New York der 60er Jahre.
Genau. Hallo Ulrike. Schön, dass wir mit dir sprechen können.
Hallo. Hallo, ich freue mich.
Was?
Ich freue mich.
Ach so, ja, wir uns erst. Dein Buch ist in der Welt, German Girl. Lange hast du daran gearbeitet. Ich weiß, wie du deine Zeit jetzt verbringst, da du nicht auf Lesereise gehen kannst gerade, wie so viele andere auch. Ich weiß genau, was du tust. Du machst Scrabble und fügst Worte aneinander, die, wo du dann Wutanfälle bekommst, dass sie nicht angenommen werden, wie Kotzwein zum Beispiel.
Das hast du gut rausgefunden, ja.
Ja, das gehört zur Recherche dazu. Aber jetzt lass uns über dein Buch reden. Du beamst uns, das haben wir schon gehört, mit deinem Roman ins New York der 60er Jahre. Dorthin kommt Mona. Sie ist eine junge Deutsche, die Karriere als Model machen will. Wer ist diese Mona?
Ja, also diese Mona ist eine fiktionale Figur. Also das Buch würde man zuordnen in das vielleicht im angloamerikanischen Raum etwas verbreitetere Genre der Doku-Fiction. Das heißt, es hat einen dokumentarischen, realen Aspekt und es ist aber auch ein fiktionaler Roman. Und Mona ist ganz klar auf der fiktionalen Seite. Und ich hatte eben auch so bei den Recherchen zu der Zeit festgestellt, ich hatte mir so auch so alte Zeitschriften besorgt, dass in 60er Jahren, dass da immer unheimlich viel die Rede war von, also Model sagte man da noch nicht, von Fotomodellen oder Mannequins aus Deutschland, die also nach New York gingen. Und als ich mir so überlegte, also meine Figur, wer ist das, was soll die machen, eigentlich war ich so ein bisschen verhalten dann mit dieser Idee Model, weil das heute so einen anderen Beiklang hat. Aber dann habe ich mich entschieden, weil das eben tatsächlich so war, dass ich sie da als Fotomodell hinschicke, was sie dann eben auch macht. Also sie versucht eben einfach so ihr Glück, ne? Sie ist ein bisschen so ein Glücksritter.
Ja, ja, genau. Ich finde ich ganz schön, dass du diese Begriffe auch nochmal ins Spiel bringst. Also es gibt bei dir im Roman auch Stewardessen, die es heute auch nicht mehr gibt, Flugbegleiterin.
Ja.
Genau. Also wir kommen tatsächlich an in diesem Zeitgeist der 60er Jahre und sie kommt an in einer Stadt, die quirlig ist, die anders ist als das New York von heute. Das muss man sich vielleicht auch wirklich anders vorstellen. Wie würdest du dieses New York beschreiben, in das sie kommt? Wie nimmt es sie auf? Wie kommt sie da an?
Also es ist ja eben auch so, dass ich dieses New York, was ich da beschreibe, ja auch nicht kenne.
Ja.
Also ich kenne die 60er Jahre aus eigener Anschauung ja leider gar nicht. Und New York auch, also war ich schon 2-3 Mal da, aber auch jetzt kenne ich jetzt auch nicht so gut, aber New York in den 60er Jahren eben gar nicht. Und das ist natürlich auch irgendwie so ganz viel aus Filmen und Büchern so zusammengesetzt. Und sie kommt auf jeden Fall erstmal an einen Ort, von dem sie ganz viel erwartet und der damals auf jeden Fall noch viel, also man konnte da einfach leben, ohne jetzt schon reich zu sein. Das scheint ja irgendwie ein größeres Problem zu sein heute. Also sie wollte eben erstmal noch Karriere machen. Und ja, da gab es eben noch ganz viel Underground und Gegensätze und Kriminalität. Weiß nicht, gibt's vielleicht heute auch noch, aber war auf jeden Fall noch, glaube ich, eine ganz andere Welt.
Das ist auch, glaube ich, das New York, das Andy Warhol, also Factory und so, das taucht ja auch auf. Also sie lässt sich tatsächlich treiben und beobachtet, aber mehr und mehr wird sie ja auch absorbiert von dieser schillernden und schön verkommenen Welt der New Yorker Bohème. Und sie lernt Leute kennen, und da kommen wir zum dokumentarischen Charakter deines Romans, die es eben wirklich gegeben hat. Die beiden Feelgood-Ärzte, Max Jacobson und Robert Freimann
genau.
Heißt er eigentlich.
Ja, sagen wir einfach Robert Freimann.
Sagen wir Robert Freimann, genau, obwohl die wahrscheinlich sagen Robert Freeman oder so.
Ja.
Wie bist du auf die Geschichte dieser Ärzte gestoßen? Also die wahrscheinlich ja die Initialzündung war, ne, für die Geschichte.
Also für die Geschichte an sich schon, ja. Also in dem Buch steht ja auch über jedem Kapitel ein Zitat. Und die Zitate haben ja was immer damit zu tun, also in mehr oder weniger direkter Form. Und da sieht man ja schon daran, dass diese Geschichte, also diese Ärzte oder auch Hinweise auf diese Ärzte oder was die gemacht haben, ganz häufig auftauchen. Also entweder in den Büchern anderer Leute, in alten Biografien, Autobiografien von Künstlern, in Zeitungsartikeln, aber auch in Songs, in der Popkultur, ne? Also Robert Freimann, über den haben die Beatles einen Song gemacht, Dr. Robert. Und wenn man irgendwann sich denkt, was ist das für ein komisches Puzzle eigentlich hier? Und ich hatte eben so eine Zeit, wo ich viel aus dieser Ära gelesen habe. Ne? Man hat ja manchmal so Besessenheiten, mit denen man sich beschäftigt. Irgendwann liest man vielleicht lauter lateinamerikanische Literatur oder alles über Zen-Buddhismus. Und ich hatte eben das irgendwie eine Zeit lang. Und dann fiel mir das so auf. Und das war eben so eine Initialzündung, dass ich mir gedacht habe, also jetzt muss ich mal wissen, was ist das eigentlich? Und dann habe ich eben herausgefunden, dass das zwei deutsche Ärzte sind. Und der eine kommt aus Berlin und der andere hat auch in Berlin gelebt, kam aber aus Leipzig. Und dachte ich, das ist ja ein Ding. Ne? Also wie kommt das denn dazu? Und dann bin ich der Sache nachgegangen. Und man kann wirklich sagen, wenn man das recherchiert, das wird immer verrückter. Ja. Und das ist fast in der Realität noch viel irrer, als ich es da darstellen konnte.
Ja, wir werden mal so das als kleinen Cliffhanger nehmen, was es tatsächlich mit diesen Ärzten auf sich hat und woher sie kommen und was sie tun. Wir hören erstmal rein. Wir kommen jetzt von dir gelesen ins Jahr 1972, das Jahr, als die Apollo 17 gestartet ist. Wir hören da mal rein.
Rendsberger war froh, dass auch in den nächsten Tagen noch von Apollo 17 zu berichten sein würde. Raumfahrt war ein angemessenes Sujet für einen Wissenschaftsjournalisten, anders als die Geschichte mit dem High-Society-Arzt, diesem Dr. Max Jacobsen. Am Montag war die Story auf den Titel gekommen, direkt unter die Astronauten. So ist das nun mal, die Schlagzeilen gehen nicht nur an die Helden, sondern auch an die Schurken. In den Aufmacher musste alles rein, was die Sache zum Skandal machte. Der angesehene Mediziner, der seine Patienten auf Vordermann bringt, indem er ihnen Amphetamine spritzt, zum Teil ohne deren Wissen. Wobei sich Rendsberger nicht ganz sicher war, ob manche es denn vielleicht gar nicht wissen wollten. Und dann natürlich der Knaller, dass diese Patienten nicht irgendwelche Junkies oder Gammler von der Straße waren, sondern die Reichen und Berühmten dieser Stadt. Die Chefredaktion hätte Rendsberger zu der Geschichte überreden müssen. Anfangs fühlte er sich geradezu verdonnert. Als er die Stelle bei der Times angetreten hatte, wusste er natürlich, dass er nicht immer nur über Raumfahrt, Astronomie, Medizin und Wetterphänomene schreiben konnte. Er war hier bei einer großen Tageszeitung und nicht bei einem Wissenschaftsjournal. Es ging darum, Dingen nachzugehen, etwas aufzudecken. Gift in Lebensmitteln, Gefahren am Arbeitsplatz, die Entwicklung von Bildschirmtelefonen, ob Akupunktur tatsächlich wirkt. Manchmal konnte er auch etwas Außergewöhnliches unterbringen, etwas, das ihm Spaß machte, wie die Geschichte über den Moog-Synthesizer, der klingen konnte wie Kaffeearoma oder wie die Farben des Sonnenuntergangs. Oder über den Präsidenten der amerikanischen psychologischen Vereinigung, der gern psychoaktive Medikamente speziell für Politiker entwickeln würde. Mit deren Hilfe sollten diese sich für friedliche Konfliktlösungen mehr interessieren als für kriegerische. Das würde auch weniger kosten als die aufwendige atomare Abschreckung, argumentierte er. Diese Jacobsen-Geschichte war ein ambitionierteres Projekt. Es hieß Dr. Max Jacobsen, spritze ganze Horden von Show- und Gesellschaftsgrößen, aber auch hochrangige Politiker voll mit Speed. Schon seit 30 Jahren. Immer herumgereicht unter den Reichen und Schönen, aber immer unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung. Neben dem ganzen Klatschspalten-Aspekt, der natürlich Leser anziehen würde, war die wirklich brisante Frage bei der Sache deshalb: Standen politische Entscheidungsträger unter Drogen? Natürlich leuchtete ihm die Bedeutung der Geschichte ein. Er machte es nur nicht gern. Zum Glück hatte er Kollegen, versierte Reporter, Leute, die rausgingen und sich durchfragten, die mit unangenehmen Gestalten nachts in Kneipen rumhingen, bis sie einem etwas erzählten. Leute, die aus Sicht der Zeitung hartnäckig waren, aus Sicht anderer Menschen lästig.
Ja, das war ein Ausschnitt aus German Girl von Ulrike Sterblich, mit der wir über diesen Roman reden. Also du hast schon gesagt, das ist ein, ja, gibt es in Amerika, gibt es dieses Genre, bei uns gibt es das gar nicht so richtig, dass es tatsächlich so eine, also tatsächlich ein Roman ist mit einer fiktiven Figur, die durch die Geschichte geht, aber eben eine real existente, also beziehungsweise real existierende Person, die gelebt haben zu jener Zeit. Jetzt müssen wir mal aufklären, also wir haben schon so ein bisschen angeteased, worum es sich handelt, also diese beiden Ärzte. Jetzt haben wir schon erfahren, was sie tun. Die sorgen dafür, dass es der New Yorker Society beziehungsweise der Bohème bis in die höchsten Kreise, dass die sich ein bisschen glücklicher fühlen. Was war eigentlich deren Motivation, das zu tun, also diese Dr. Feelgoods zu sein?
Ja, darüber kann man natürlich spekulieren. Also selber wurde das hinterher von vielen Patienten gemutmaßt, dass es also für Dr. Max, also es unterschiedlich, ne? Also für Dr. Max Jacobson, der fand das wahrscheinlich in gewisser Weise auch irgendwie glamourös oder also ich sagte ja schon, der kam ursprünglich aus Berlin. Mhm. Dazu muss man sagen, er hatte auch schon hier in den 20er, 30er Jahren eine schillernde Klientel. Ja, also Billy Wilder zum Beispiel, der war schon in Berlin bei dem Patient. Mhm. Der hatte seine Praxis in Kudamm-Nähe. Und also man weiß nicht, wie das anfing damit, aber vielleicht ist er irgendwie auf den Geschmack gekommen, so ein bisschen Teil einer schillernden Gesellschaft zu sein. Wobei das alles auch ein bisschen ambivalent ist. Man muss auch sagen, also er hat nicht nur jetzt die Reichen behandelt, er hat auch ganz viele normale Leute behandelt und hat von denen nicht mal Geld genommen, ne? Bei Robert Freimann war das vielleicht ähnlich. Der hatte ganz viele Jazzmusiker unter seinen Patienten. Der hat Charlie Parker behandelt. Also ganz viele andere. Und das fanden die wahrscheinlich selber auch irgendwie schick. Wobei der eine vielleicht mehr Geld genommen hat von seinen Patienten als der andere. Mhm. Also ich glaube, Freimann hat davon auch sehr gut gelebt. Und ich glaube, Jacobson war es ein bisschen egaler, also ob er damit jetzt reich wird oder nicht. Aber ja, also eher so in die Richtung.
Ja, also du schilderst ihn ja auch sehr als sympathischen Mann, der seinen Patienten eben nicht nur die Feelgood-Spritzen verabreicht, sondern eben auch durchaus auch empathisch ist. Das ist ja wahrscheinlich auch die Freiheit, die du dir nehmen kannst für den Roman. Es ist zwar eine reale Figur, aber du kannst ihr Leben einhauchen, so wie du sie vielleicht auch verstehen willst. Also Drogen als Teil des Zeitgeistes spielen eine große Rolle in diesem Roman. Du hast an den Anfang jedes Kapitels, das hast du schon erwähnt, Zitate bekannter Leute gesetzt, also sei es Allen Ginsberg, der sich über die schlimmen Nebenwirkungen von Speed auslässt, das asozial und paranoid mache und schlecht für den Körper sei, bis zu Tennessee Williams zum Beispiel, der sagt, er habe unter dem Einfluss von Jacobsons Spritzen seine besten Sachen geschrieben. Mhm. Und das ist ja so eine Gratwanderung, ne? Das ist ja kein Drogenroman, aber man erfährt unglaublich viel und interessante Sachen über diese Szene und über das, was wie mit welcher Selbstverständlichkeit eben damit umgegangen wurde. Und was ich auch interessant finde, das ist zum Beispiel in Deutschland, du hast es ja auch schon erwähnt, also in Deutschland auch schon früher ähnliche Drogen gab und konsumiert wurden. Also Uwe Jonsson zum Beispiel Pervitin genommen hat und so weiter. Also die Droge als solche war für dich ja auch gewissermaßen so ein Forschungsobjekt für diesen Roman?
Ja klar, also das ist ja eben auch das, also da verbindet sich ja so ganz vieles. Das ist ja eben eine transatlantische Geschichte und es ist ja dann glaube ich auch kein Zufall, dass diese deutschen Ärzte das sind, die das so verstärkt dorthin gebracht haben. Und in Zeitungsartikeln aus der Zeit wird das auch oft betont, dass das meistens deutsche Ärzte sind, die das waren, weil das eben nämlich auch eine medizinische deutsche Entwicklung war. Und dann hatten wir eben hier die Nazis und dann sind ganz viele Menschen geflohen, vornehmlich wenn sie jüdisch waren und damit sind die dann eben sozusagen raus und nach New York und haben da weiter praktiziert und das war irgendwie, also damit verbinden sich dann eben so historische Dinge, dass es dann eben ausgerechnet diese Ärzte aus Deutschland waren, die das da praktiziert haben.
Also das muss man an der Stelle, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also du hast es jetzt gesagt, dass es beide jüdische Ärzte waren, ja, die von den Nazis nach Amerika geflohen sind.
die sind beide emigriert, ja.
Ja, genau. Und es gibt noch eine reale Figur, die wir auch dringend erwähnen. Also es gibt nämlich so ein kriminalistisches Ding auch noch. Ein Fotograf namens Mark Shaw, den es auch wirklich gab, ein Modefotograf, der vermutlich an einer Überdosis Amphetamin gestorben ist. Welche Rolle spielt der in dem Roman?
Ja, also Mark Shaw war eben einer, also Max Jacobson hatte so ein paar Patienten, die wirklich also so Riesenfans von ihm waren. Und dazu gehörte Mark Shaw und auch Eddie Fischer, der kommt auch in dem Buch vor. Also die werden wirklich auch immer erwähnt, dass die also ständig bei ihm waren. Und Mark Shaw war also ein fanatischer Anhänger von Max Jacobson und hat ihn also immer verteidigt. Und er hat ihn auch geflogen in seiner privaten Cessna und sowas alles. Und ja. Und der lag dann wirklich eines Tages einfach tot in seinem Apartment. Und damit ging einfach dieses, also in diesem Auszugeben, da ging es ja darum, dass ein Times-Reporter der Sache nachgeht. Und das wurde eben dadurch so ein bisschen losgetreten, dass eine berühmte Person dann wirklich einfach tot war. Mhm. Also irgendwann musste was passieren, wobei mir auch, ich kann nicht hundertprozentig sagen, es gab dann natürlich auch, also man kann das auch anders darstellen, also Mark Shaw war auch einfach anscheinend ganz schön verrückt. Vielleicht hätte er sich sonst tot gesoffen oder man weiß es nicht, ne? Aber auf jeden Fall wurde eben bei der Obduktion eine akute Vergiftung mit Amphetamin festgestellt und das kam eben klar von diesem Arzt.
Ja, also dieses Universum, was du da ausbreitest, auch diesen Zeitgeist dieser 60er Jahre, das ist wirklich höchst unterhaltsam und unglaublich interessant in diesem Roman, den wir Ihnen sehr ans Herz legen. Und es gibt, du hast es schon erwähnt, das sind ja Figuren, die in der Popkultur angekommen sind. Also es gibt einen Beatles-Song und es gibt einen Song von Aretha Franklin. Du hast eine Liste gemacht, du hast bei, glaube ich, irgendeine Liste gemacht.
Die gibt's auf Spotify und auf YouTube.
Ah, okay. Okay, gibt es die Liste mit den... Ja, okay, The German Girl Playlist. Und da hören wir jetzt den Song, den Aretha Franklin, die wahrscheinlich auch gut versorgt wurde von Dr. Feelgood, ihm einen Song gewidmet hat. Ist das richtig?
Das weiß ich nicht genau. Also bei Aretha Franklin, also sie knüpft natürlich mit diesem Song an dieses Phänomen an, aber bei Aretha Franklin direkt
ist das ein Love-Song, ne?
Sicheren Hinweis gefunden, dass sie wirklich da war.
Das macht nichts. Das ist auch
ein toller Song.
Das ist ein toller Song, den hören wir jetzt. Und jetzt nochmal die Daten. Der Roman ist bei Rowohlt erschienen. The German Girl hat 384 Seiten, kostet 20 Euro. Und Ulrike Sterblich haben wir Ihnen zu verdanken. Und wir hören jetzt Aretha Franklin, Dr. Feelgood. Dankeschön, Ulrike.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Tschüss. Ja, tschüss.